Das Wahlergebnis hätte mehrere Koalitionen möglich gemacht. Aber nur eine ist wirklich zwingend unvermeidbar alternativlos. Die Ampel, die heute endgültig aus der Taufe gehoben wurde. Ampelpathos inbegriffen. Jetzt beginnt der Alltag, der es in sich hat. Krisenalltag, keine Flitterwochen. Wahrscheinlich gut so. Die Koalition steht. Was bringt die Ampel jetzt in der Phoenix-Runde?
Phoenix-Runde.
Präsentiert den Vertrag. Das sind die neun sogenannten Hauptverhandler auf dem Weg zur gar nicht so feierlichen, doch eher spröden Verkündigung. Papier ist geduldig. 177 Seiten, die in den nächsten Jahren zu politischem Handeln werden sollen. Überschrift: Mehr Fortschritt wagen. Und damit herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste zunächst hier im Studio ist Helene Bobrowski. Sie sind Korrespondentin der Parlamentsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hier in Berlin. Moritz Kirchner ist bei uns, Politikwissenschaftler und Psychologe, Geschäftsführer des Instituts für Kommunikation und Gesellschaft in Potsdam. Und zugeschaltet sind uns Bascha Mika, Journalistin, ehemalige Chefredakteurin von TAZ und Frankfurter Rundschau. Und schließlich der Publizist und Verleger Wolfram Weimar. Herr Kirchner, wenn Sie sich den Auftritt, die Präsentation dieses Koalitionsvertrags da angesehen haben heute, was sagt das eigentlich aus, schon allein optisch, von dem, was da vermittelt worden ist über das zukünftige Ampelbündnis?
Das Interessante war ja, dass dort nicht nur über Inhalte gesprochen wurde, sondern dass sich wirklich alle Parteien, SPD, FDP und Grüne, auch über Stilfragen geäußert haben. Es gab insbesondere so die Szenerie, wo Robert Habeck gesagt hat, es geht eben auch darum, dass man mal hinter das zurücktritt, was man immer so erzählt, die anderen wirklich versucht zu verstehen und daraus was Neues entstehen zu lassen. Oder auch dieses wirklich sehr starke Statement von Christian Lindner, der gesagt hat, er wird ein starker Kanzler sein. Das heißt, nachdem ja schon so ein bisschen durchgedrungen ist, dass da nicht alles wirklich Friede, Freude, Eierkuchen war und insbesondere seitens der Grünen auch gesagt wurde, dass es eine Unzufriedenheit gab, gab es heute den demonstrativen Wunsch, dort Einigkeit zu signalisieren und auch so einen Aufbruch auch wirklich hervorzubringen. Und dieser Aufbruch sollte auch stilistisch und kulturell sein.
Das, was Sie gerade jetzt angesprochen haben, das werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen, Frau Bobrowski. Irgendwie ist es ja ein Sprung nach vorn. Wie groß er sein wird, das werden wir sehen. Aber in Sachen Klima, Digitalisierung, Verkehrswende, Sozialstaat hat sich die Ampel ja viel vorgenommen.
Ja, das sind große Pläne und die Frage ist halt tatsächlich, wie viel davon möglich ist. Das hat ja Olaf Scholz sehr ganz am Anfang deutlich gemacht. Er hat ja nicht, sein erstes Statement, da ging es ja gar nicht um den Koalitionsvertrag, sondern er hat angefangen mit der Corona-Pandemie und gesagt, die Lage ist ernst. Und das setzt natürlich auch in gewisser Weise jetzt erstmal den Ton für das, was bevorsteht. Es ist vollkommen unklar, wie lange uns diese Pandemie noch beschäftigen wird, wie ernst die Lage möglicherweise noch werden wird. Und wie viel Spielraum dann eigentlich für anderes ist. Ja, das ist die Hypothek natürlich, mit der diese neue Koalition startet. Und in der Tat, die Ziele sind jedenfalls relativ groß, würde ich sagen. Also jeder Partner hätte sich da bestimmt in seinem Bereich noch mehr vorgestellt. Man wollte keinen kleinsten gemeinsamen Nenner. Ich glaube auch, es ist gelungen, dass jeder in seinem Bereich was erreicht hat. Genau. Und natürlich hätte sich auch jeder, das ist klar, wahrscheinlich auch mehr vorstellen können. Da kommen wir sicherlich im Einzelnen auch noch
drauf. So ist es. Frau Mika, Realitätsnähe, Machbarkeit, das zeichnet ja einen guten Vertrag aus. Haben sich die Koalitionäre in einigen Bereichen zu viel vorgenommen, weil es ist ja auch mit Widerstand zu rechnen?
Selbstverständlich werden sie mit Widerstand rechnen. Das hat man ja heute schon gemerkt, dass die Opposition sich schon aufgestellt hat, also die Linken und die CDU, und sehr viel zu kritisieren hatte an dem Koalitionsvertrag. Aber ich würde es mal umgekehrt sagen, mit diesem Koalitionsvertrag, mit dieser Ampel, ist der Staat auch ein ganzes Stück in der Wirklichkeit angekommen. Also zum Beispiel, dass die Ministerien paritätisch mit Männern und Frauen besetzt werden sollen, dass das Wahlalter auf 16 runtergeschraubt werden soll, wenn denn der Bundesrat bzw. das Verfassungsgericht zustimmt. Wenn es eine Verfassungsänderung gibt, ja. So ist es richtig. In der Migration gibt es eine ganze Reihe Punkte, die eigentlich auch die nicht nur die Flüchtlinge mehr schützen, sondern auch die Integration hier im Lande von Menschen vereinfachen. Es gibt einen Gleichstellungscheck in Bezug auf Belange von Frauen in allen Bereichen, also immer wenn es ein Gesetz geben soll, soll das eben dagegen gecheckt werden. Und das sind alles Punkte, würde ich sagen, die sind in der Realität, zum Beispiel auch eine Kindergrundsicherung, wo eben verschiedene Leistungen gebündelt werden. Das sind alles Bereiche, die in der Realität so notwendig waren und die werden jetzt umgesetzt.
Das sind ja vor allen Dingen gesellschaftspolitische...
Kritik gibt es natürlich auch von meiner Seite.
Ja. Gesellschaftspolitische
ja, nicht
Bereiche,
nur. Also ich meine,
wo es eine relativ
Integration, Migration,
wo man möglicherweise sich relativ schnell zu Kompromissen kommt.
Da gibt es ja, aber das finde ich ist zu einfach, denn wenn es zum Beispiel auch um Gleichstellungschecks geht in Bezug auf Frauen, da, das sind schon Hardcore-Themen und wir schieben
Nein,
das
ich hatte
gerne
es jetzt gar nicht als Hardcore- oder Soft-Themen gemeint, sondern dass es da unter den Koalitionären möglicherweise relativ viel Übereinstimmung gibt. Herr Weimer, dass den zukünftigen Kanzler hat er als führungsstarke Persönlichkeit bezeichnet mit innerem Geländer. Das war kein Sozialdemokrat, sondern das war Christian Lindner gewesen. Das lässt ja darauf schließen, dass das Binnenklima in der jetzt entstehenden Koalition ganz gut sein muss.
Ja, also ich denke, der Tag hat zwei gute Nachrichten. Die eine ist, wir kriegen bald eine neue Regierung. Die Ampel steht wirklich und man hat gemerkt, die bemühen sich um ein persönliches Verstehen. Also die haben wirklich eine Vertrauensebene aufgebaut und haben miteinander ein Einvernehmen. Und die Einlassung von Christian Lindner war auch wirklich ein Respekt zollen und eine Geste, um zu demonstrieren, dass man guten Willens ist. Mir fehlte am Tag so ein bisschen der Zauber des Neubeginns oder auch ein Stück Faszination, wenn man sich erinnert, damals, als Gerhard Schröder und Joschka Fischer angetreten sind und ihren Koalitionstag präsentiert hatten, oder bei großen Wenden in der bundesrepublikanischen Geschichte, davon war heute gar nichts zu spüren. Es war doch eine sachliche Romanze. Man war bemüht um sachliche Zuneigung, aber es fehlte jede Faszination. Und das kam mir manchmal so vor, mehr wie die Präsentation des Vorstands der Sparkasse Recklinghausen, die jetzt eine ordentliche Bilanz vorlegt, aber es war nicht der visionäre Aufbruch.
Das hatte ich jetzt gerade auch mit Spröde auch gemeint.
Aber Herr Weimer, wenn ja. ich da mal kurz dazwischen gehen darf, ich finde Ihre Formulierung ausgesprochen hübsch mit der Sparkasse, aber stellen Sie sich vor, die hätten eine große Show gemacht und das in Corona-Zeiten. Mhm. Also Corona dämpft das Ganze doch auf eine dermaßen Art und Weise, dass dieser Aufbruchswind, der zunächst zu spüren war, als es klar war, es geht auf eine Ampel zu. Corona hat das alles kaputt gemacht.
Gut, ich resümiere jetzt mal,
ja,
dass
aber
man versucht
man mit
hat,
der Programmatik
dass man versucht hat, das im guten Einvernehmen
Antritt, ja. mehr Fortschritt wagen und die Anlehnung macht an Willy Brandt und bietet dann noch nicht mal ein neues Digitalministerium, sondern stattdessen ein Wohnungsbauministerium neu, dann ist das natürlich, dann gibt es Inkongruenzen in der Wahrnehmung. Und deswegen, ich hätte gedacht, die gehen ins Futurium, die gehen in den ersten klimaneutralen Solarpark, die gehen an den digitalsten Ort der Republik, aber sie sind in den Westhafen von Berlin gegangen. Das ist ungefähr das Altmodischste, was ich mir vorstellen kann. Und das wirkte dann so komisch mit dieser starken Rhetorik, Fortschritt wagen. Und dann kam weder die Stimmung auf, noch die Programmatik. Und das ist mir aufgefallen.
Gut, wir resümieren jetzt aber auch, abgesehen von dem Ort, an dem das alles stattfand, dass man sich bemüht hat um gutes Einvernehmen. Man kann aber dabei ja auch übers Ziel hinausschießen. Und es war ja nicht die einzige Haltungsnote, die Christian Lindner verteilt hat heute in Bezug auf Olaf Scholz, starke Führungspersönlichkeit. Sondern er hat ja auch noch mal mit einer kurzen Bemerkung signalisiert, dass sich sowohl SPD wie auch Bündnisgrüne bei ihm sehr gut aufgehoben fühlen können. Wir schauen uns diesen O-Ton von Christian Lindner an.
Um einzelne Sätze haben wir teilweise Stunden gerungen. Sozialdemokraten und Grüne können jetzt stolz sein auf das, was sie in diesen Koalitionsvertrag hineinverhandelt haben. Das waren starke Verhandler mit guten Argumenten. Und ich glaube, dass unsere zukünftigen Partner in der Ampelkoalition in ihren Parteien mit besten Argumenten für dieses Verhandlungsergebnis werben können.
Das war so eine Art Überlegenheitsgestus von Christian Lindner, strotzend vor Selbstbewusstsein. Manche haben gesagt, ja, gönnerhaft sei das gewesen. Kann man daraus auch dann lernen, aus dieser Äußerung, auch aus seinem Auftreten, wie er sich da gegeben hat bei dieser Präsentation, dass er sich als, eigentlich als der Gewinner der Koalitionsverhandlungen sieht?
Also ich bin über diesen Auftritt oder genau diese Szene auch gestolpert. Ich fand das fast anmaßend, sein Auftreten. Also es klang so, als sei er im Grunde der Kanzler, der auf zwei kleine Partner den über den Kopf streichelt und sagt, das habt ihr eigentlich ganz gut gemacht. Erstaunlich gut, hätte ich euch gar nicht zugetraut. Ich fand es irritierend und ich habe mich gefragt, eigentlich ist ja Christian Lindner taktisch geschickt und im Auftreten sehr sicher. Ich habe mich gefragt, ob dieses überhaupt, diese Erklärung, die ja auch gegenüber, die vorher schon zitiert wurde, die ja gegenüber Olaf Scholz, also dieses Lob, ostentative Lob für Scholz, ob dahinter auch etwas, also ob es fast zu ausdrücklich war und dass das auch ein bisschen kaschieren soll, was ja in Berlin jedenfalls allgemein bekannt ist, dass die Stimmung in den Arbeitsgruppen teilweise sehr schlecht war, dass viele FDP-Politiker in einigen Gruppen jedenfalls extrem frustriert waren, weil man doch gemerkt hat, dass dieser Zauber des Aufbruchs oder der Zauber des Anfangs, als die Ampel sich formte in den Sondierungen, dass das schnell verflogen war, dass man in der Sache doch in vielen Punkten weit auseinander liegt, dass es sehr schwierig ist, dass man eine andere Sprache spricht. Baerbock hat es ja heute so nett mit diesem 6 und 9, ja, also man guckt von unterschiedlichen Dingen auf dieselbe Sache, aber am Ende war es wirklich schwierig und dass man jetzt wieder versucht, so eine Zäsur zu schaffen nach der teilweise schlechten Stimmung auf allen Seiten, jetzt nochmal mit diesem heutigen Tag Neuanfang, jetzt geht's richtig los und dass Christian Lindner das auf diese Art und Weise deutlich gemacht hat, vielleicht muss man sagen, überdeutlich gemacht hat und ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen war so mein Eindruck, dass wenn man
also
den zu sehr betont,
dessen, der seine Schäfchen da ins Trockene gebracht hat, der hat viel im Koalitionsvertrag untergebracht. Es gibt ja eigentlich kaum einen Punkt in diesem Koalitionsvertrag, der die FDP richtig verärgert hat.
Also verhandlungspsychologisch war das, was er dort gemacht hat, tatsächlich unklug. Also wirklich im Nachhinein die Verhandlungspartner dafür zu loben, dass sie so viel umgesetzt haben, ist natürlich etwas, also warum muss man das erwähnen? Ja, wenn das einfach klar werden würde durch den Koalitionsvertrag, dann hätte das ja für sich gesprochen, er hat es aber nochmal erwähnt. Und da ist genau der Unterschied, den Sie gerade angesprochen haben. Das, was er gegenüber Olaf Scholz gesagt hat, das klang wirklich respektvoll. Das klang auch wirklich innerlich. Und das, was er dort gesagt hat, ehrlich gesagt, ich glaube, da ist ihm auch ein bisschen seine Arroganz durchgekommen. Und das ist natürlich etwas, was dann die anderen auch durchaus wahrgenommen haben.
Würden Sie ihn auch als nicht stil- und trittsicher da bezeichnen, wie er das gemacht hat?
In dieser Situation ist er übers Ziel hinausgeschossen, aber er ist ja deutlich staatsmännischer aufgetreten in diesem Wahlkampf, als das vorher der Fall war. Was ja auch dazu beigetragen hat, dass seine persönlichen Werte deutlich besser wurden. Aber Herr Weimer, ich will noch mal kurz auf Ihren Punkt zurückkommen. Erstens, man hätte das in der Corona-Situation nicht so pathetisch machen können. Und zweitens, wir reden immer noch über Olaf Scholz. Mhm. So, das heißt, das Ganze sollte natürlich auch authentisch sein. Und dort dann wirklich so ein Feuerwerk denn zu entfachen, das wäre auch in der Tat seltsam. Und ich glaube, es geht auch gerade darum, ja, in so einer Situation einfach eine Ernsthaftigkeit, eine Solidität auszustrahlen. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir reden von programmatisch sehr unterschiedlichen Parteien. Von daher finde ich selbst so einen Westhafen durchaus gar nicht so verkehrt gewählt.
Gut, wir reden jetzt auch gleich noch über Feuerwerke, obwohl die Umgebung so spröde war. Da kommen wir gleich auch noch mal dazu mit einer anderen Äußerung. Herr Weimer, man muss ja die Bündnisgrünen so ein bisschen bei Laune halten in der Ampelkoalition wegen einer doch sehr anspruchsvollen und kritischen Basis. Aber die FDP, die Liberalen, muss man ja auch so ein bisschen bei Laune halten von SPD und Grünenseite her, weil sie kommen ja sozusagen von der anderen Seite. Sie sind sozusagen die Displaced Partei in diesem Bündnis. Hängt das auch ein bisschen damit zusammen, oder ist das der Grund dafür, dass die FDP da ganz gut abgeschnitten hat, dass man ihr einen gewissen Rabatt, einen politischen Rabatt eingeräumt hat?
Ja, man ist ihr entgegengekommen und man hat die Handschrift des Koalitionsvertrags ein gutes Stück gelb werden lassen. Ich glaube nur, dass was eben diskutiert wurde, auch das Verhalten von Christian Lindner heute und diese Psychologie in dieser Machtarchitektur, die sich abbildet, die ist ziemlich offenbar. Es ist so, dass Robert Habeck und Christian Lindner das neue Machtzentrum dieser neuen Regierung werden. das ist nicht mehr das Kanzleramt. Das ist eine große Veränderung für die politische Kultur unseres Landes. Diese beiden, die sind die Achse dieser neuen Republik. Und die definieren, die verstehen sich übrigens auch, die haben einen erstaunlich guten Draht, auch persönlich zueinander gefunden. Und daneben wirkt der Kanzler eher wie eine technokratisch moderierende, ruhige Person. Seine hanseatische Bescheidenheit hilft ihm dabei. Die braucht er aber auch, denn die Machtarchitektur ist nun einfach so, dass wir noch nie einen Kanzler hatten, der eine Dreiparteienregierung anführt mit so wenig Stimmen. Also er selber hat ja nur 25,7 bekommen. Die beiden anderen sind immer in der Mehrheit und sie können jederzeit in der Legislatur einen neuen Kanzler der CDU wählen. Das heißt, dazu kommt das Charisma-Defizit von Olaf Scholz. Gefühlt in der Öffentlichkeit sind Habeck und Lindner die beiden Stars und der Kanzler ist ein wenig im Hintergrund. Deswegen haben wir nach vielen Jahren der vertikalen Ordnung unserer Macht jetzt eine horizontale und wir haben diese neue Achse und die ist heute sichtbar geworden.
Und das heißt,
ich wollte auch Herr Weimar da wirklich deutlich widersprechen. Ich glaube, dass es stimmt, dass in der Öffentlichkeit diese Achse Habeck-Lindner sehr deutlich nach außen tritt und dass ja von dieser ganzen Citrus-Koalition, also Gelb-Grün, am Anfang viel gesprochen wurde. Ich glaube nur, dass das tatsächlich wirklich nur der allererste Blick ist und dass man dabei Olaf Scholz und seine Machtposition tatsächlich deutlich unterschätzt. Olaf Scholz hat während der ganzen Koalitions- und auch Sondierungsverhandlungen schon dabei zugeschaut, wie sich FDP und Grüne ineinander verkeilt hatten, wie die um das Finanzministerium gestritten haben, wie die um lauter Punkte gerungen hatten. Und Olaf Scholz saß sozusagen dazwischen und hat so getan, als sei er der Moderator zwischen zwei Kindern. Und in Wahrheit sitzt er am langen Hebel der Macht. Und in Wahrheit hat er auch, das habe ich noch gehört, auf den letzten Metern noch sehr viel im Koalitionsvertrag geändert. Viele Dinge noch mal dazu gebracht, dass sie komplett umformuliert wurden und so weiter. Olaf Scholz wirkt nicht durch eine laute Stimme und er wirkt auch nicht durch ein entschiedenes Auftreten, aber er wirkt sehr entschieden im Hintergrund. Und ich glaube, jeder, das können auch Hamburger berichten, jeder, der schon mal mit ihm verhandelt hat, der weiß genau, dass man sich sehr, sehr warm anziehen muss und dass er sich bestimmt von Habeck und Lindner nicht die Show stehlen
lassen wird. Deswegen wollen die Bündnisgrünen, glaube ich, ja auch so viel festlegen im Koalitionsvertrag mit diesen Erfahrungen in Hamburg, Bashar Mika.
Ich möchte das nur unterstützen und noch einen weiteren Aspekt hinzufügen. Olaf Scholz wurde ja schon während des Wahlkampfs, und das hat seinen Erfolg ausgemacht, als der wahre Nachfolger Merkels bezeichnet und von der Bevölkerung und vom Wahlvolk so gesehen. Das hat ihn nicht nur dorthin gebracht, wo er jetzt ist, nämlich kurz vor dem Kanzleramt, sondern auch die Art, also dieses Moderierende, zumindest nach außen hin eher zurückgenommene, das hat ihm bisher immer noch die größten Sympathiewerte verschafft. Alle Parteien haben vor allen Dingen in den letzten Wochen, seit Corona wieder zur Katastrophe geworden ist, enorm an Zustimmung verloren, enorm. Die SPD hat am wenigsten verloren, die Grünen einigermaßen schlimm, die FDP am allerdeutlichsten. Und das heißt, wenn jemand vertraut in der Bevölkerung, in dieser Situation etwas zu machen, und das Vertrauen ist im Moment nicht besonders groß in die neue und künftige Regierung, dann in die SPD und sehr viel weniger in die beiden anderen
Parteien. Das heißt, bei Corona, das heißt, gerade in der Corona-Pandemie ist das auch für Olaf Scholz etwas, womit er jetzt sozusagen wieder mehr in den Vordergrund treten kann. Gerade weil die FDP ja stark zurückrudern muss für das, was sie jetzt angekündigt hat und was jetzt möglicherweise auch in den nächsten Wochen noch beschlossen wird.
Na, er muss. Also wir reden ja auch immer noch über denjenigen, der immer noch der stellvertretende Kanzler ist. Also es hätte ja schon früher an der Stelle was kommen müssen. Ich teile das, dass er sehr klug agiert hat, indem er sich erstmal zurückgehalten hat und im Hintergrund doch wirklich viel koordiniert hat. Aber gerade in der Corona-Pandemie hätte das deutlich früher kommen sollen, auch entschiedener kommen sollen. Aber ich würde mal ganz kurz Ihre beiden Positionen nehmen. Ich teile das schon, dass es einfach ein Ausstrahlungsgefälle, auch ein Charisma-Gefälle gibt zwischen eben Scholz auf der einen, Habeck, Lindner auf der anderen Seite. Aber das Ding ist, die sind nicht nur eine Achse, Herr Weimar, da würde ich Ihnen widersprechen, die sind ja auch Rivalen. Und zwar aus folgendem Grund. Lindner ist Finanzminister, hat damit eine Vetofunktion. Habeck, Wirtschaft und Klimaschutz, wahrscheinlich, so wie wir es jetzt hören. Und in dem Moment, wo es schon das starke rhetorische Bekenntnis gibt zum 1,5-Grad-Ziel, in dem Moment, wo man schon in die Präambel wirklich als alleroberstes Ziel schreibt, Klimaschutz, wird er natürlich versuchen, faktisch so eine Art indirekte Vetofunktion auszuüben. Das heißt, die beiden, obwohl sie sich gut verstehen, richtig, werden trotzdem Rivalen sein in der Frage, wer wie stark auch ausstreitet und tatsächlich Politik macht.
Lassen Sie uns ganz kurz, bevor wir zu Robert Habeck kommen, Wolfram Weimer, auf den Inhalt gucken, auf einen Aspekt. Klimaschutz, der steht ja ganz im Vordergrund. Da ist ja jetzt geplant, 2030 schon keine Kohleverstromung mehr. In dem gleichen Jahr soll es 80% Strom aus regenerativer Energie geben. 15 Millionen Autos, E-Autos, sollen auf deutschen Straßen rollen. Alles noch am Ende des laufenden Jahrzehnts. Ist das realistisch? Ist das aber etwas, was die Ampelkoalition auch gebraucht hat, um zu sagen, wir verändern etwas, das ist jetzt der große Wurf, wir wollen irgendetwas gestalten?
Zunächst mal ist es ambitioniert und es ist nachvollziehbar aus der Programmatik, insbesondere der Grünen. Es ist, und deswegen kommt jetzt so viel Kritik von grünen NGOs, natürlich häufig in dem Koalitionsvertrag nur appellativ oder wir wollen dieses Ziel erreichen oder wir streben an. Das ist natürlich vielen aus der Szene zu wenig. Ich finde aber, da machen Sie einen klaren Punkt, auch einen ordnungspolitischen Punkt mit klaren Zielmarken. Und man kann ihn abnehmen, dass Sie auch alles politisch in die Wege leiten wollen, das zu erreichen.
Das heißt, die Bündnisgrünen können damit zufrieden sein?
Mit diesem der Kern des Programmatischen heißt ja Fortschritt. Ja. Und da hätte ich erwartet, dass wir ein Klimaministerium bekommen. Stattdessen haben wir ein irgendwie um Klimakompetenzen aufgerüstetes Wirtschaftsministerium und daneben noch ein Umweltministerium. Warum eigentlich? Ich hätte erwartet, dass wir endlich ein Digitalisierungsministerium bekommen. Das Motto lautet, mehr Fortschritt wagen. Stattdessen kriegen wir das nicht, sondern wir kriegen ein Wohnungsbauministerium, was wir in den 50er Jahren gebraucht hätten, aber heute nicht so unbedingt.
Gut, wir haben also den Koalitionsvertrag, wir haben das Auftreten der Koalitionäre, die jetzt demnächst die Bundesregierung bilden, die wesentlichen Positionen, die wichtigsten Ministerien. Der Bundesgeschäftsführer der Bündnisgrünen, Michael Kellner, hat gesagt, es sei in manchen Gesprächen brutal anstrengend gewesen. Das hat aber offensichtlich sein Parteichef anders empfunden, Robert Habeck, denn der hat die Erfahrung gemacht, dass es in manchen dieser Gespräche geradezu therapeutisch zugegangen ist. Und wir wollen uns diese Äußerung von Robert Habeck heute Nachmittag jetzt nochmal ansehen.
Die entscheidenden Momente bei diesen Verhandlungen waren immer dann, wenn man voneinander gelernt hat. Nachdem man sich seine Programmpunkte vorgetragen hat und gesagt hat, wie konntet ihr nur so doof sein, das nicht zu verstehen, das habt ihr jetzt schon seit 20 Jahren gehört, hört endlich mal zu, und die Lautstärke wurde immer größer, gab es manchmal Momente, wo es gekippt ist und man den Hintergrund der Argumentation verstanden hat. Und dann wurden neue Lösungen möglich. Und so löst sich vielleicht auch in dieser Ampel ein, was wir für die Gesellschaft beschreiben. Gegensätze können überwunden werden durch eine lernende Politik. Ein lernendes Deutschland.
Ja, Frau Bobrowski, das war ein Crashkurs in politischer Empathie gewesen. Hat da Robert Habeck auch etwas zu dick aufgetragen?
Ich würde sagen, es ist ein typischer Habeck, wenn er gut drauf ist. Also manchmal verstolpert er sich ja auch. In dem Fall hat er das irgendwie gut hingekriegt. Und er hat ja diesen Überbau, der nicht nur sich sozusagen auf das tägliche, auf die Tagespolitik und die ganz konkreten Vorhaben beschränkt, sondern er bekommt es ja immerhin so narrativ darum zu bauen, was er eigentlich will. Und das ist ja auch, das macht ja sein Talent auch aus. Was ich für die Grünen interessant finde, ist, dass sie im Grunde, sie haben jetzt also von den fünf Ministerien, von den fünf Häusern, die sie besetzen, plus Kultur, Staatsminister, haben sie drei, die eigentlich klassisch Ökohäuser sind, grün, also Umwelt, Wirtschaft, Klima und Landwirtschaft und Ernährung. Das ist klassisches grünes Gelände, ja, sozusagen. Und dann haben sie noch Familie und Auswärtiges Amt. Und das Auswärtige Amt ist für die Grünen auch nichts Neues. Das hatten sie schon 1998. Damals war es natürlich was ganz Besonderes und auch eine Zumutung für die Partei. Heute nicht mehr so. Und es gab ja verschiedene andere Häuser, die im Gespräch waren für die Grünen.
Allen voran. Besser gewesen, wenn ich da kurz einhaken darf, wäre es besser gewesen, ein Amt oder ein Ministerium anzustreben, mit dem die Grünen von Haus aus fremdeln?
Naja, ich meine, der Anspruch der Grünen und der Anspruch, den Robert Habeck und Annalena Baerbock immer formuliert haben, war ja der Ausgriff in andere Teile der Bevölkerung. Mhm. Ein breiteres Aufstellen, der politische Vollsortimente. Also nicht in der Öko-Ecke bleiben, sondern bleiben ein breites Angebot. Genau, und Sie haben, das war ja schon im Wahlkampf zu sehen, als es nicht gut lief für die Grünen, dass sie sich immer mehr wieder ihrer grünen Kernklientel zugewandt hatten. Und das haben sie jetzt fortgesetzt. Und all die Ideen, die es mal gab, das wäre auch sicherlich für die Grünen eine Zumutung, das Innenministerium zu nehmen. Aber überhaupt diese anderen Themen mal anzudenken, das haben sie jetzt nicht getan. Und vielleicht kann man das auch mit 14,8% nicht. Das wäre vielleicht eine andere Situation gewesen, hätten sie tatsächlich 20 oder mehr bekommen. Aber es ist schon in dieser Frage eine, sage ich mal, eine Bescheidenheit und auch eine thematische Begrenzung, die sie da vornehmen.
Also Herr Kirchner, die Bundesregierung als eine positiv verstandene Selbsterfahrungsgruppe, wenn man das jetzt gerade gehört hat, das kann ja eigentlich nur ein böses Erwachen geben, wenn es den ersten großen Knall gibt. Bei einer Krise, die ja auch der Ampelkoalition mutmaßlich nicht erspart bleibt.
Na, was hat Robert Habeck da gemacht? Sein typisches Meta. Ja, also der ganzen Geschichte so eine übergeordnete Erzählung zu geben. Die Methode, die er beschreibt, ist die sokratische Mäeutik. Ja, also ich frage immer ganz intensiv nach, hinterfrage mich selbst, um denn zu neuen Lösungen zu kommen. Und er hat gesagt, diese wenigen Momente, das heißt, das wird es ab und zu geben, war eher eine Frage des Stils. Aber ich würde ganz kurz auf das eingehen, Frau Bobrowski, was Sie gesagt haben. Das Außenministerium zu nehmen, ja klar hatten die Grünen das schon mal, das ist jetzt aber eine sehr heikle Situation mit diversen Krisen, die man hat. Und, das darf man nicht vergessen, die Grünen mussten in vielen Politik Feldern einstecken, aber nicht in der Außenpolitik. Es soll die föderale Europäische Republik geben, es soll transnationale Listen geben und es soll eine relativ stark menschenrechtsgeleitete Außenpolitik aber geben.
Darf ich kurz was dazu
ganz
kurz sagen?
Einen Punkt noch. Die Schwierigkeit ist die dadurch, dass die Grünen da aber einen sehr hohen Anspruch haben, können sie daran auch durchaus, also es kann sehr schwierig werden, das umzusetzen.
Aber ganz kurz nur ergänzend, also kein Haus ist so wenig von Parteipolitik geprägt wie das Auswärtige Amt. Also es ist so sehr von deutscher Staatsräson durchdrängt und es ändert sich so wenig in dem Haus, abhängig davon, wer die Führung stellt, dass man da programmatisch kaum was bewegen kann. Und all diese Ziele, gerade in der europäischen Politik, die Sie beschreiben mit Blick auf die EU, das sind natürlich programmatische Vorhaben der Grünen, die Sie aber, wo Sie lediglich in der EU diese Bitte, diesen Antrag stellen können, aber wo natürlich man 27 Länder braucht, die mitziehen und die gibt es nicht. Das heißt, man kann das formulieren und das klingt auch gut, aber das ist natürlich eine Utopie. Die braucht es vielleicht auch, aber das wird nicht konkrete
Frau
Politik Bobrowski werden auf absehbare Zeit.
Ärger in der Außenpolitik, weil die Position Russland gegenüber zwischen SPD und Bündnisgrünen ja sehr weit auseinander liegt. Ich würde gerne noch mal, Bascha Mika, zu Robert Habeck zurückkehren. Wolfram Wainer hat vorhin gesagt, er sei ja möglicherweise gemeinsam mit Christian Lindner das neue Machtzentrum in der Koalition. Als was, wenn man sich jetzt diesen O-Ton dann nochmal ansieht, als was versteht er sich eigentlich in dieser Koalition, wenn er auch Teil eines Machtzentrums ist, der da möglicherweise auch den Ton angeben kann in der neuen Koalition?
Also ich glaube, das ist eine Mischung, die Begriffe sind auch schon gefallen, aus derjenige, der den Überbau liefert, das heißt, der die Erzählung liefert. Und natürlich war das ein bisschen Wortgeklingel nach dem Motto lärmende Politik. Auf der anderen Seite fand ich es auch gar nicht schlecht, weil es knüpfte an die Erfahrungen seit der Pandemiezeit, dass sich politische Ansagen ständig verändert haben, dass die Wissenschaft immer nachbessern musste. Und für alle, die das sozusagen leibhaftig erlebt haben, klang das für mich erstmal wie eine Politik, die eben tatsächlich etwas dazugelernt hat, dass sie bereit ist, auch eigene Fehler einzugestehen, auch nachzubessern, wenn es denn nötig ist. Also insoweit ist er der Erzähler dieser großen Koalition, dieser Ampelkoalition. Und dadurch ist es natürlich auch ein Stück Macht. Weil wir wissen, dass uns zum Beispiel gerade in der Großen Koalition immer die Erzählung fehlte. Das heißt, und diese heute ein Stück mitzuliefern, finde ich gar nicht ungeschickt. Zum anderen ist Robert Habeck natürlich genauso wie Annalena Baerbock diejenigen, die für die Klimapolitik der künftigen Regierung einstehen werden Und das ist natürlich dermaßen schwierig. Sie haben versprochen, wir kommen auf den 1,5 Grad Pfad, ja, aber wir wissen genau, an wie vielen Sachen das hängt. Sie reden vom Kohleausstieg idealerweise 2030. Das heißt, das kann sich alles ändern und es kann sich mit der Kohle noch weiter rauszögern.
Der Vorbehalt ist ja, dass die Energiemenge zur Verfügung steht. Es sind ja auch soziale Aspekte dabei noch zu lösen. Wolfram Weimer, wenn Sie, natürlich, ich nehme jetzt noch mal das auf, natürlich, Wolfram Weimer, was Sie vorhin gesagt haben mit dem Machtzentrum, den neuen Habeck und Christian Lindner. Dieser Begriff, den Christian Lindner, wir haben ja gerade schon von Narrativen gesprochen, der hat er heute mehrfach benutzt, Regierung der Mitte. Sei das jetzt die Ampelkoalition, das hat nur er benutzt, aber zeichnet das relativ deutlich das nach, was in dieser Achse Lindner-Habeck zu erwarten ist für die Regierungsarbeit?
Ja, beide drängen zur Mitte und wollen sich auch über die Mitte definieren, weil beide natürlich noch höhere Ambitionen haben, wenn wir mal an die nächste Bundestagswahl denken. Mir geht es wie Bascha Mika, ich fand auch die Tonalität heute sehr angenehm. Das war nicht nur eine des Einvernehmens, sondern eben auch im Popperschen Sinne eine falsifizierende. Wir sind Menschen des Irrtums und tasten uns voran. Es ist aber etwas anderes noch offenbar geworden, weil so eine Präsentation ist ja auch immer ein Menuett-Tanzen des Protokolls. Und es ist schon aufgefallen, dass nach Olaf Scholz als erstes Habeck reden durfte und dann Christian Lindner. Und dann wollte schon Frau Esken das Wort ergreifen, wurde aber unterbrochen. Nein, nein, wir müssen doch Annalena Baerbock noch irgendetwas sagen lassen. Das heißt, die Entmachtung von Annalena Baerbock innerhalb der Grünen Partei, die wurde heute schon sehr deutlich gemacht. Das heißt, Habeck hat das erste Wort im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat er auch demonstriert. Übrigens auch damit, da komme ich zu meiner Achsenthese zurück, dass Lindner und Habeck heute Abend zusammen bei Was nun, Herr Lindner, Herr Habeck, im ZDF waren und eben dieses gemeinsam erklärt haben. Da war nicht mehr Annalena Baerbock oder eine alleine, sondern diese beiden demonstrieren diese Achse auch richtig offensiv.
Herr Kirchner. Also was er gesagt hat, war ja, Annalena ist jetzt dran. So, nicht so, Annalena soll jetzt das machen. Aber er will auf was anderes hinaus, nämlich die Frage, wie kann man das insgesamt einordnen, die ganze Geschichte. Und dieser ganze Koalitionsvertrag, das, was jetzt im Kern dabei rauskommt, erinnert mich an das, was Andreas Reckwitz, der Soziologe hier aus Berlin, gesagt hat, nämlich eingebetteter Liberalismus. Dass man sagt, auf der einen Seite haben wir schon so bestimmte Vorgaben, der Mindestlohn 12 Euro, ein relativ stabiles Rentensystem 48%. Also SPD steht für dieses Eingebettete. Und auf der anderen Seite, das hat er auch sehr klar gesagt, haben wir diesen Linksliberalismus, für den die Grünen stehen und eher so wirklich diesen Wirtschaftsliberalismus der FDP. Und das Ganze mündet dann insbesondere, das haben Sie ganz am Anfang gesagt, in vielen gesellschaftspolitischen Dingen. Dass man einerseits sagt, okay, wir wollen im Bereich der Migration nachsteuern, wir wollen das Wahlalter senken, wir wollen mehr sexuelle Selbstbestimmung haben. Das heißt, in vielen
Fällen... Wo es auch wenige Kontroversen gibt.
Richtig, ja. Aber wo, und das ist ja der große Unterschied, wo jetzt Dinge möglich sind, die mit der Union vorher nicht möglich gewesen wären. Und deswegen, es wird ja heute ganz viel darüber gesprochen, wer so diese Wahl gewonnen hat. Ich finde, die Demokratie ist heute auch tatsächlich ein Sieger. Denn es ist deutlich geworden, eine andere Koalition, als wir sie haben, mit zwei neuen Parteien in der Regierung, sorgt in einigen Fällen tatsächlich auch für eine andere Politik. Das heißt, Wahlen haben auch einen Effekt. Und ich finde, das ist auch eine Botschaft des heutigen Tages und die ist gut.
Gut, es hat also, wir haben ja die beiden Ausschnitte gezeigt, sowas wie das Flechten von Wortgelanden heute gegeben bei dieser Präsentation. Christian Lindner und Robert Habeck. Einer wollte aber auf jeden Fall auf dem Boden bleiben. Keine Überraschung, Olaf Scholz.
Es geht uns nicht um eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern um eine Politik der großen Wirkung. Wir wollen uns etwas zutrauen beim Klimaschutz, beim Umbau unserer Industrie, bei der Modernisierung des Landes, bei der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Wir wollen mehr Fortschritt wagen.
Also, er möchte die große Wirkung haben, nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist sicherlich selbstverständlich. Man will sich etwas zutrauen, man will etwas wagen. Eigentlich fast zurückgenommen, auch in der Wortwahl. Mhm. Ahnt Olaf Scholz vielleicht auch, dass die Bäume der Ampelkoalition möglicherweise doch nicht in den Himmel wachsen, so wie sie vielleicht Robert Habeck und Christian Lindner in den Himmel wachsen sehen lassen wollen?
Jedenfalls das so tun, als würden sie das glauben. Olaf Scholz ist natürlich sehr also der Mann irgendwie der Tat, nicht des großen Wortes. Und er ist jetzt lange genug dabei, um zu wissen, dass das alles nicht so einfach ist. Also keiner hat ja die letzten 4 Jahre so eng an der Seite der Kanzlerin die ganzen Geschicke des Landes irgendwie mitbestimmt, saß bei jeder wichtigen Runde mit am Tisch, weiß, was geht und was nicht geht. Insofern ist das ja auch Ausdruck irgendwie sozusagen seines, wie soll man sagen, Realismus. Ja? Also er ist sicherlich kein Mann der großen Vision und stimmt da in dieser Hinsicht natürlich mit seiner Vorgängerin überein. Und übrigens, das ist ja was, was in Deutschland sehr gut ankommt. Ja, Deutsche haben ja großes Misstrauen gegenüber Riesenvisionären, die ihnen sonst was versprechen, sondern sozusagen besser ist ja dieses Menschen, die nicht so viel versprechen, denen man aber dann abnimmt, was sie vielleicht versprechen. Und das scheint ja bei Olaf Scholz, das ist ja Teil seines Erfolgsrezepts.
Gut, wir müssen ja immer wieder darauf hinweisen, Herr Kirchner, das ist der nächste Bundeskanzler. Mhm. Wir haben jetzt zunächst ja von Lindner und Habeck gesprochen, die nach außen hin mehr Profil zeigen, sich mehr in den Vordergrund spielen. Olaf Scholz, das ist knallhartes politisches Graubrot, fast immer in der gleichen Tonalität. Mhm. Von ihm stammt aber auch der Satz, wer bei mir Führung bestellt, bekommt Führung. Ja. Das wird er noch brauchen können bei dieser Mannschaft, die er da hinter sich hat. Wie passt das eigentlich zusammen, sein Auftreten und ein Machtanspruch und auch ein Führungsanspruch? Und offensichtlich hat er ja, soweit wir das wissen, als Bürgermeister von Hamburg da durchaus ja auch Erfolge gehabt.
Wir haben 16 Jahre lang gesehen, dass es nicht die beste Rhetorik oder eine feurige Rhetorik braucht, um dann tatsächlich wirklich effektiv zu führen und die Fäden auch ganz kleine Hand zu behalten. Und wir dürfen auch 2 Dinge nicht vergessen. Also die Menschen wachsen ja für gewöhnlich mit ihren Aufgaben und mit dem Amt. Und es wird auch so eine Situation geben, ich denke, er hat ja auch durchaus einiges an negativem Feedback bekommen, was die Rede im Bundestag angeht zu Corona. Also ich denke, er wird selber dort auch nochmal nachsteuern, denn das möchte ich an der Stelle schon dazu sagen, solche Botschaften heute vom Zettel abzulesen. So, also das geht tatsächlich in so einer Situation nicht. Das sollte tatsächlich freigeschehen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass er da nochmal nachsteuern wird. Und Olaf Scholz wird ja an der Stelle auch denken, das Rückspiel oder wirklich die Bilanz, die wird erst 2025 gezogen. Und er ist aber auch jemand, der eben sagt, also er möchte eben eher an den Taten als an den Worten gemessen werden. Deswegen wird er, glaube ich, seinen Stil auch grundsätzlich nicht verändern. Aber die Leute wissen das doch auch, weil wer Olaf Scholz gewählt hat, wusste genau, dass er eben genau diesen Politiktypus bekommt.
Mhm. Herr Weimer, diesen Befund von Ihnen, ich zitiere jetzt zum dritten Mal, im kleinen Moment noch, Frau Mika.
Wenn ich das
Wolfgang Weimer, dieser Befund, den Sie vorhin am Anfang der Sendung zitiert haben, den ich jetzt zum dritten Mal hier wiederhole, nämlich das Machtzentrum, das sind Habeck und das sind Lindner. Kann das denn jemand wie Olaf Scholz auf sich sitzen lassen?
Ich glaube, er ist klug genug und da hat er wirklich eine Begabung, eine machtpolitische, sich von Angela Merkel abgeschaut. Die beiden wirken zu lassen. Er braucht nicht die Bühne ganz vorne. Ich glaube, bei ihm ist eine ganz andere Sache im Moment im Vordergrund, nämlich seine eigene Partei. Wer heute genau hingeschaut hat, der hat gemerkt, er hat ein bisschen Sorge, dass in seiner eigenen Partei die Dinge jetzt auch so durchgehen und er glatt gewählt wird und das alles so stabil bleibt, wie es jetzt seit einem Jahr innerhalb der SPD ja ganz ungewohnt, aber stabil ist. Deswegen benennt ja die SPD auch nicht jetzt schon, anders als die FDP, ihre Namen für die Ministerposten. Das wäre doch eigentlich naheliegend, dass das heute auch verkündet worden wäre. Gesundheitsminister wird Karl Lauterbach oder eben nicht. Sondern das tut er ganz bewusst nicht. Er will erst die Entscheidung, das Ja zum Vertrag haben. Er will erst machtpolitisch alles absichern, weil er seine eigene Partei kennt. Und ich glaube, er hat viel weniger Sorge vor Lindner und Habeck, sondern vor den eigenen Truppen in seiner eigenen Partei.
Pascha Mika, wird Olaf Scholz die SPD da wirklich hinter sich dauerhaft scharen können, dass er sich auf sie auch verlassen kann? Er wäre ja nicht der erste sozialdemokratische Bundeskanzler, der mit der eigenen Partei ziemliche Schwierigkeiten hat.
Ja, aber die SPD hat ja auch sehr viel gelernt. Und man darf nicht vergessen, Erfolg macht süchtig. Und manchmal lernen sogar Parteien, was denen Erfolg verschafft. Und in diesem Fall, zumal man es gesehen hat, wie sehr sich die CDU-CSU geschadet hat durch die Querelen innerhalb der Partei. Bei der SPD war es ganz anders. Das hat ihren Erfolg ausgemacht. Das haben sie immer betont, auch nach der Wahl. Die wissen also ganz genau, wie es gelaufen ist. Und es wäre sozusagen sträflich, wenn diese Form von Geschlossenheit, was ja nicht bedeutet, dass man nicht innerparteilich diskutiert, völlig aufgebrochen würde. Aber genauso wie die Grünen, und da gebe ich Wolfram Weimer völlig recht, genauso wie die Grünen muss Scholz tatsächlich auch Flügelkämpfe fürchten in der Partei. Auf der anderen Seite Saskia Esken, die ja sozusagen als besonders linke SPDlerin gilt, war die ganze Zeit eingebunden in die Koalitionsgespräche und sie hat sich, auch wenn sie nur als Letzte reden durfte, trotzdem sehr euphorisch geäußert. Also vielleicht kriegt die SPD das hin, ihre innerparteilichen Kämpfe so auszutragen, dass es nicht rufschädigend nach außen wirkt. Bei den Grünen, wie gesagt, ist dasselbe Problem.
Ja, ergänzend kommt ja noch hinzu, dass es ja bei den, anders als übrigens bei der CDU, sich bei den SPD bewährt hat, Kanzlerschaft und Parteivorsitz nicht in einer Hand zu lassen, sondern das auszubalancieren. Und jetzt hat er ja mit Lars Klingbeil und Saskia Esken zwei Parteivorsitzende. Mit Lars Klingbeil kommt da persönlich sehr gut klar. Der hat auch einen sehr engen Draht zu Kevin Kühnert, der ja sozusagen als der Rebell gilt, aber mittlerweile ja auch gar nicht mehr ist. Saskia Esken ist die Kontinuität sozusagen der damaligen linken Revolte in der Partei. Also das ist schon alles von der Aufstellung so, dass das die Partei jedenfalls erstmal befriedet. Machtposition sorgt auch immer für inneren Frieden, Erfolg. Das stimmt. Ich wollte noch einmal, weil Sie es dreimal wiederholt haben, sagen, dass ich wirklich auch nicht der Meinung bin und ich glaube, Frau Mika auch nicht, dass das mit der Machtachse Habeck Lindner so stimmt.
Ich habe damit also, meine Frage eingeleitet, ob Olaf Scholz sich das gefallen lassen
nur,
kann.
Nur, dass das nicht vielleicht beim Hörer so hängen bleibt, dass das wirklich, also das kann man so argumentieren. Ich glaube nur, dass es auch wirklich sehr gute Gründe gibt, das anders zu sehen. Also
es gab auch gute Gründe, dass wir zuerst mal über Lindner und Habeck hier gesprochen haben, auch aufgrund der O-Töne, die wir da heute präsentiert bekommen haben. Ja. Frau Mika.
Ja, aber ich glaube, an einem Punkt würde ich mal versuchen, das Ganze zusammenzubringen. Also für alle diejenigen, die tatsächlich einen Aufbruch erwarten, die Fortschritt erwarten, so wie das Programm, das heute vorgestellt wurde, überschrieben war, für die stehen natürlich Lindner auf der einen Seite und Habeck auf der anderen Seite tatsächlich als das Machtzentrum. Aber wenn man die Gesamtbevölkerung ansieht, dann glaube ich, sieht es ganz anders aus und da glaube ich, wird Olaf Scholz schon seine Punkte machen.
Herr Kirchner.
Also, wenn wir uns mal kurz das Ganze anschauen, mehr Fortschritt wagen. Alle drei Parteien können sich auf Fortschritt einigen. Und natürlich hat das eine Referenz an diese sozialliberale Koalition. Aber es ist natürlich schon interessant zu sagen, okay, Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit. Und ich würde Ihnen auch zustimmen, gerade dafür, dass die FDP von den Wählerstimmen her die schwächste Partei innerhalb dieser Koalition ist, hat sie proportional mehr durchgesetzt und hat vor allem ja Dinge verhindert. Dinge, die sie nicht haben wollte. Höhere Spitzensteuersätze, Bürgerversicherung etc. Und es wird jetzt in der Tat für die Grünen nicht ganz ohne. Denn einerseits, das muss ja jetzt durch eine Urabstimmung die ganze Geschichte. Also dort ist es ja die innerparteiliche Basisdemokratie da stark ausgeprägt. Und dadurch, dass da zum Beispiel steht, idealerweise bis 2030 und dadurch, dass ja auch gesagt wird, die Investitionen sollen sich im Rahmen der Schuldenbremse so halbwegs bald wieder bewegen. Klar hat dieser Koalitionsvertrag auf der Ebene der Politics, dessen, was man möchte, ein klares Bekenntnis zum Klimaschutz. Aber ob und wie das jetzt im Detail umgesetzt wird, kann mir vorstellen, dass es da auch noch kritische Stimmen geben wird.
Wir haben leider nur noch eine Minute, Herr Weimer. Vielleicht noch eine Frage dazu, die FDP, auch die Grünen sagen ja immer, wir wollen mit dieser Koalition die nächsten Wahlen auch noch gewinnen. Also nicht nur jetzt für 4 Jahre, sondern auch noch länger. Haben Sie da heute einen ersten Schritt dazu gemacht?
Also ich glaube ja. Das Einverständnis, auch das Emotionale der handelnden Figuren, das ist wirklich nicht gespielt. Es ist da, auch das Bemühen, das zu halten. Insofern haben Sie auf der habituellen Ebene heute einen guten Start hingelegt.
Das wäre jetzt das Schlusswort gewesen. Ich bedanke mich bei Helene Bobrowski, bei Moritz Kirchner, bei Bascha Mika und bei Wolfram Weimer. Liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Deutschland in der vierten Welle, helfen nur Impfpflicht und Lockdown. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, das jetzt gleich die Ampelkoalition möglichst schnell bewältigen soll. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Thomas Barthe, der Sie mit weiteren Reaktionen zum Koalitionsvertrag versorgt. Bleiben Sie bei uns.